Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Freunde unseres Podcasts Turned Around, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich zur Abwechslung ganz zu Beginn mal eine Frage an Sie. Welches Finanzierungsinstrument war in der Vergangenheit immer wieder ein echter Störfaktor im Rahmen einer Restrukturierung? Ich wette, die meisten von Ihnen denken gerade an Schuldscheine. Und genau über die Biester wollen wir heute mal detailliert sprechen, denn da hat sich etwas Entscheidendes getan, wie im März zu erkennen gewesen ist, als das Immobilienunternehmen Pranix die Fälligkeit seines 225 Millionen Euro schweren Schuldscheins erfolgreich von diesem ins nächste Jahr schieben konnte. Unser Stargast zu diesem Thema ist jemand, der wohl so viel Expertise in der Restrukturierung von Schuldscheinen hat wie kaum ein zweiter. Herzlich willkommen, Andreas Ziegenhagen, Jurist und Managing Partner der Deutschen Einheit der Kanzlei Dentons. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank, freue mich, dass ich da bin.
Und ich darf verraten, dass ich heute einen kleinen Nachteil habe, denn mein Co-Host können Sie, lieber Herr Ziegenhagen, und Ihre Arbeit noch viel besser als ich. Hallo an Rüdiger Tibbe nach München.
Ja, hallo nach Frankfurt an euch beide zusammen und ich freue mich auf einen interessanten Podcast.
Rüdiger, woher kennt ihr beide euch?
Der erste Kontakt war, glaube ich, bei einem Unternehmen, was auch mit einem Schuldscheindarlehen in der Restrukturierung beschäftigt war.
Das heißt, Herr Ziegenhagen hat schon mal dir den Rücken freigehalten und dir die Finanzierungsseite freigeräumt für die operative Restrukturierung?
Also wir hatten in der Tat noch keine direkten Berührungspunkte in konkreten Projekten, aber das kann ja noch kommen.
Kurze Frage an dich, wie eng ist denn bei einer Finanzrestrukturierung in der Regel der Kontakt zwischen einem CIO wie dir und dem beratenden Anwalt? Berät man sich überhaupt enger, sieht man sich häufiger?
Also sehr eng. Der Austausch ist von meiner Seite zumindest sehr intensiv, weil es hängt ja viel dran und da ist man immer gut beraten, wenn man da wirklich einen Profi an der Seite hat, der einem dann für diese spezifischen Dinge zur Seite steht.
Das lässt ja hoffen, dass wir heute ein gutes Thema gewählt haben, dass unser Talk über Finanzrestrukturierung auch für alle unserer operativen Hands-on-Restrukturierer, die uns zuhören, heute von Nutzen sein wird. Herr Ziegenhagen, wir kommen also heute in den Genuss Ihrer Expertise und ich verspreche, und Sie haben es mir auch versprochen, unser Podcast wird alles andere als trocken und rein juristisch werden. Ich hoffe, wir halten unser Versprechen. Meine erste Frage an Sie ist deshalb auch gleich eine nicht juristische. Was tut sich denn da draußen gerade in Sachen Schuldscheinrestrukturierung abseits der beiden prominenten Fälle Leoni und Pranix? Sind in den letzten 12 Monaten Schuldscheine in Not geraten?
Also ich würde sagen, da unterscheiden sich die Schuldscheine nicht von anderen Krediten. Im Grundsatz hat sich bei vielen Krediten jetzt das Thema der Refinanzierungsfähigkeit insoweit als Rahmenbedingung verschlechtert, als man in vielen Fällen nur erstmal mit einer Brückenlösung Amend und Extend arbeiten muss. Und das ist halt bei Schuldscheinen insofern komplizierter, weil es bilaterale Darlehen sind. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass sich das Schuldscheindarlehen darüber hinaus von den sonstigen Kreditfinanzierungen unterscheidet.
Wenn viel Amend and Extend gemacht wird, gerade bei Schuldscheinen, heißt es ja, wir gewinnen ein bisschen Zeit, aber das Problem ist an sich nicht gelöst. Glauben Sie, dass diese ganzen Fälle oder viele davon in ein, zwei Jahren wieder auf den Tisch kommen werden für eine echte Finanzrestrukturierung?
Gut, es hängt natürlich immer von den Fällen ab. In der Regel ist es aber so, dass selbst ein Amend and Extend nur in Begleitung mit einem Sanierungsgutachten und Maßnahmen, die zeigen sollen, dass man das Amend and Extend für eine Lösung, für die man etwas Zeit benötigt hat. Und dann sprich kommt auch das Thema CRO unter Umständen zusätzlich dazu. Wir sind auch häufig in Fällen, wo am Anfang noch gar kein CRO da ist, wo wir ihn aber fordern und wo auch der CRO dann die Verantwortung hat, dass das Amend and Extend in eine echte Lösung mündet, die dann entweder Refinanzierungslösung ist oder auch Investorenlösung sein kann.
Rüdiger, siehst du als CIO bei deiner Excellence Taskforce im Moment auch eine Menge Mandate, wo genau diese Aufgabenstellungen im Raum stehen, auf der Finanzierungsseite Zeit gewinnen, um die operative Sanierung voranzutreiben?
Ja, einfach durch die Veränderung der Marktkonditionen tut sich da natürlich einiges. Von daher ist da sehr viel Druck im Kessel gerade, dass man eben versucht, hier ein bisschen Zeit zu gewinnen. Deckt sich absolut mit der Aussage von Herrn Ziegenhagen, dass hier gerade in dem Bereich sehr viel zu tun ist.
Was ja sehr interessant ist beim Thema Schuldschein, das ist eines der Lieblingsinstrumente von deutschen CFOs. Die mögen es ganz gerne, auch die Investoren mögen es eigentlich sehr gerne, gerade im Sparkassen- und Volksbankenbereich. Wer diese Dinge hasst wie die Pest, sind ja die Restrukturierer wie Rüdiger, weil die mit Abstand das problematischste Finanzierungsinstrument sind, zumindest aus meiner Sicht, wenn es darum geht, das in der Restrukturierung einzubauen. Stimmst du mir dazu, Rüdiger, dass Schuldscheine ein echter Painpoint sein können?
Ja, absolut. Wie du schon sagtest, da ist ja sehr oft organisiert über Sparkassen und Raiffeisenbanken und so weiter. Und da hat man natürlich diese Kleinanleger mit dabei und es kann sehr mühsam werden. Aber dafür gibt es dann natürlich die entsprechenden Spezialisten, die mit dieser Sondersituation auch sehr professionell umgehen.
Herr Ziegenhagen, wie komplex und langwierig ist es denn, einen Schuldschein zu restrukturieren?
Die Ausgangslage ist tatsächlich so, die Schuldscheine sind sehr erfolgreich im Markt emittiert worden, weil sie für den CFO meistens eine sehr günstige Finanzierungsmöglichkeit waren. Natürlich auch während des Niedrigzinsniveaus umso mehr. Dann meistens keine harten Covenants, sondern meistens nur möglicherweise Unterschiede dann in der Konditionierung, wenn bestimmte Covenants nicht eingehalten werden, aber darüber hinaus insofern auch relativ geringe Rahmenbedingungen zusätzlich. Und insofern ist es so, dass das Produkt und auch die es zeichnen, waren eher nicht diejenigen, die gesagt haben, ich vergebe einen Kredit, sondern es ist eher wie Treasury, wie eine Anlage gewesen, das Schuldscheindarlehen. Und das unterscheidet natürlich jetzt plötzlich die Situation, wenn ich jetzt in eine Sondersituation komme, in die Sanierung, Krise und der Schuldschein muss da entsprechend mit in die Restrukturierung eingebunden werden, dann ändert sich auf der einen Seite häufig auch die Zuständigkeit natürlich auf der Kreditgeberseite, also auch Sparkassen, Volksbanken, ausländische Schuldscheingläubiger müssen dann plötzlich häufig auch die Zuständigkeit für den Schuldschein abgeben. Das hat auch einen Vorteil, weil dann unter Umständen auch nicht mehr die Leute, die dafür verantwortlich waren, dass man da mal entsprechend investiert hat. Die können freier agieren und sind auch häufig eher auf solche Sondersituationen entsprechend ausgebildet. Und dann ist das Hauptthema auf unserer Seite, dass wir versuchen müssen, im Interesse auch des Unternehmens, aber auch der anderen Gläubiger, die Gruppe zu koordinieren. Und das ist auch eigentlich unsere allererste Aufgabe in der Restrukturierung, dass wir eine Koordinationsfunktion übernehmen mit Unterstützung des Unternehmens selbst, um einfach erstmal Transparenz hinzubekommen. Wie ist die Sondersituation? Was ist das Problem? Was ist die Lösung? Und wie arbeitet man jetzt gemeinsam auf dem Weg zur Lösung hin? Und dann auch in der Regel versucht man eben schnell, möglichst partnerschaftlich auch mit den anderen Finanzierern gemeinsam zu agieren und nicht gegeneinander. Hängt natürlich auch immer von den unterschiedlichen Sicherheiten, Positionen etc. zusammen.
Wie lange dauert das dann von dem Moment, an dem ein Unternehmen entscheidet, dass man den Schuldschein anpacken muss und zum Beispiel so ein Prozess angestoßen wird, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, bis zu dem Moment, wo wirklich eine Lösung auf dem Tisch liegt, die auch schon durchgewunken wurde von den Gläubigern?
Also es hängt sehr stark davon ab, was auch die Sanierung erfordert. Wenn man in der Regel bei einer umfassenden Sanierung, also eher zwar immer noch nur auf die Finanzgläubiger bezogen, aber dann schon umfangreich auf alle, dann ist es in der Regel, dass man ein Sanierungskonzept braucht, ein Sanierungsgutachten auch, was den BGH-Anforderungen entspricht. Allein das dauert schon in der Regel, bis das überhaupt vorliegt. Die Ansprache muss aber schon früher erfolgen, weil wenn schon rauskommt, dass das Unternehmen den Gutachter beauftragt hat, dann ist ja schon Unruhe. Das heißt, man muss in der Regel früher anfangen. Dann ist der Zeitraum also eher so zwischen 3 bis 6 Monate. Wenn es dagegen so ist, dass ich nur eine kurzfristige Lösung habe, wo ich unter Umständen nur eine Durchfinanzierungsbestätigung brauche und nicht ein volles Sanierungsgutachten, dann kann es auch sein, dass man einen kürzeren Zeitraum hat. Also wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir Tranchen quasi nur kurzfristig verlängern mussten. Da war das dann eher ein Prozess, der auch nur 2 Monate gedauert hat. Da war es dann aber auch stärker incentiviert. Es war auch nicht unbedingt ein absolutes Muss, sondern es war ein Bedürfnis des Unternehmens, dass man hier entsprechend verlängert, dann auch stark entsprechend incentiviert durch Konditionen und dann insofern auch nur eine Durchfinanzierung braucht, weil man nicht eine vollumfängliche Sanierung anstrebt. Bei den echten Sanierungsfällen wird man sicherlich eher 3 bis 6 Monate rechnen müssen als Zeitraum für Ansprache, Koordination, Verhandlung und Finalisierung der Sanierungsvereinbarung.
Rüdiger, welche Zeitachse hat sich denn für dich als Sanierer oder deine Kollegen als Sanierer als klüger erwiesen? Die sehr schnellen Finanzrestrukturierungen, die in 2-3 Monaten durchgezogen werden, oder funktionieren besser die, wo man sich ein bisschen mehr Zeit lassen kann und auch in Richtung 6 Monate gehen kann, weil man frühzeitig angefangen hat?
Oft ist ja so, oder meistens, dass die Zeit gar nicht da ist, dass immer gepusht wird und gepusht werden muss auf eine Lösung hin. Das heißt also, die finanzwirtschaftliche Restrukturierung muss dann meistens sehr schnell gehen, wobei es natürlich immer besser wäre, wenn man sich wenn die Zeit ist, dass man das Thema ganzheitlich betrachtet und auch mal kurz nachschaut, was sind eigentlich die Gründe für die Krise, was braucht es überhaupt, um die Restrukturierung und die eigentlichen Gründe der Restrukturierungen entsprechend zu identifizieren und dann auch zu lösen. Also das Problem ist dann immer, wie mache ich diesen Spagat zwischen der Eile auf der Zeitschiene und der eigentlichen Lösung des Problems. Und ich setze mich immer dafür ein, dass man das ganze Bild anschaut, dass man ein bisschen mehr Zeit in die Planung steckt. Aber oft ist halt diese Zeit auch nicht da, sodass man dann wesentlich schneller agieren muss, weil es schon unterm Dach brennt.
Jetzt haben wir eine Sache, die uns Schuldscheinrestrukturierern oder Schuldscheinemittenten ja ganz gut entgegenkommt, die sich massiv verändert hat, die Einführung des Starock. Damit liegt ja praktisch jetzt ein Instrument auf dem Tisch, das wie gemacht zu sein scheint für die Lösung der ursprünglichen Webfehler in der Restrukturierbarkeit von Schuldscheinen, nämlich im Einstimmigkeitsprinzip, was in der Vergangenheit immer dazu geführt hat, dass es eigentlich hieß, wenn du einen Schuldschein in der Unternehmenskrise auf der Finanzierungsseite hast, hast du ein echtes Problem, viel größer als bei einem Kredit oder bei einer Anleihe. Warum genau ist das Starock ein großer Schritt nach vorne für die Restrukturierung von Schuldscheinen?
Also es ist genau aus dem Grunde, dass man nicht mehr die 100% konsensuale Lösung benötigt, im Sinne von, dass jeder eine Sanierungsvereinbarung tatsächlich unterzeichnet und dazu bewegt wird in dem Zeitraum, den man hat. Letztendlich ist es aber so, dass die Finanzierer, die sanieren wollen, natürlich nur sanieren, indem jetzt nicht bestimmte andere Gläubiger, die in der gleichen Position ist, befriedigt werden. Das heißt, man akzeptiert nicht, dass sich jemand aus der Sanierung rausschleichen kann. Und dementsprechend ist es eben wichtig, dass es das Starock als Möglichkeit gibt mit einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung, die allerdings ein hohes Quorum hat. 75% müssen in der Gruppe entsprechend zustimmen, damit die Gruppe Mehrheit hat. Und zustimmen heißt, sie müssen wirksam vertreten sein, was manchmal schon bei ausländischen Schuldscheingläubigern auch eine Schwierigkeit ist, der entsprechend auch den Nachweis zu bekommen etc. mit Apostillen und sonstigen. Zweitens müssen Sie dann im Termin entsprechend positiv dem Plan zustimmen. Und das muss die Summenmehrheit von 75% erreicht werden. Das heißt, die Anforderungen sind auch unter dem Starock hoch. Aber es ist eben so, dass man letztendlich hier Akkordstörer auf der Seite der Minderheiten, die letztendlich Lästigkeitswert unter Umständen daraus spekulieren, rausgekauft zu werden und hier als Letzte diejenigen zu sein, wo man dann sagt, okay, bevor wir jetzt deswegen hier die Restrukturierung nicht angehen, zahlen wir den aus, dass das eben dadurch vermieden wird und eine Disziplinierung hat. Man muss aber sagen, dass trotzdem die Unternehmen immer das Starock nur als Plan B haben und der Plan A ist die Überzeugung des Konzepts auf Seiten der Schuldscheingläubiger, was auch an dem hohen Quorum liegt. Und insofern ist es so, dass das Starock manchmal auch nur eine Absicherungsfunktion hat, weil man sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, wenn man jetzt 70, 80 Schuldscheingläubiger hat und die sind eben nicht nur deutsche Sparkassen, Volksbanken, sondern auch teilweise von weiter weg her, ob deren Gremienprozesse wirklich rechtzeitig, so wie es dann manchmal auch ein D-Day gibt hinsichtlich einer Fälligkeitsstruktur und dann auch unter Umständen entsprechende Rahmenbedingungen, wo man halt nicht mehr weiter verlängern kann, dass man absichert den Prozess über der Starock, obwohl man eigentlich grundsätzlich ein sehr überzeugendes Konzept hat und vielleicht sogar auch den Letzten noch überzeugen könnte, wenn man noch genug Zeit hätte. Das heißt, der Starock ist insofern einerseits Disziplinierung. Wir waren selbst überrascht in den Schuldscheinrestrukturierungen danach in Kraft tretendes Starock, wie lange es gedauert hat, bis wir überhaupt den ersten Fall hatten, wo wir mal einen Starock genutzt haben. Das war erst letztes Jahr mit dem Leoni-Fall und jetzt aktuell mit dem Brennix-Fall. Wir haben aber zig andere Schuldscheinrestrukturierungen begleitet und die haben wir alle mit einer 100% konsensualen Sanierungsvereinbarung gelöst. Das heißt, das Starock wirkt insofern natürlich auch als Überzeugungsarbeit, die konsensuale Lösung umzusetzen, weil man quasi die Drohung des Starocks natürlich auch dafür nutzt, die Lösung hinzubekommen. Umgekehrt muss das Unternehmen eigentlich immer das Ziel haben, 100% zu überzeugen und damit auch auf den kritischsten Schuldschein einzugehen, solange es konstruktiv ist und nicht einfach nur das Thema Lästigkeit oder dementsprechend da halt so ein Akkordstörer zu sein. Solange das nicht der Fall ist, wird man immer versuchen, die konsensuale Lösung hinzubekommen. Und das war auch in vielen Fällen möglich.
Warum, ganz blöd gefragt, wenn 75% reichen, warum sollte Unternehmen dann sich anstrengen, die anderen 25% auch noch ins Boot zu holen?
Gut, also muss man sagen, dass das Staruk natürlich immer wieder bei vielen Unternehmen hört man will auch nicht in der Öffentlichkeit in so einem Verfahren in längeren Zeitraum sein, weil unter Umständen dann doch Warenkreditversicherer vielleicht sich doch überlegen, ob sie Linien einfrieren, kürzen etc., auch Kunden, Zulieferer. In der Regel ist das Staruk öffentlich. Wir hatten jetzt sowieso Fälle, die waren, weil es börsennotiert, da ist es ja sowieso klar. Man nutzt aber auch das öffentliche Verfahren wegen der Anerkennung, weil man häufig auch in Europa Gläubiger hat und auch die Anerkennung im nicht-europäischen Bereich mit dem öffentlichen Verfahren deutlich sicherer ist, als wenn man das nicht-öffentliche Verfahren Staruk hätte. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass üblicherweise das Staruk öffentlich ist, dann ist es so, dass es auch schon das Risiko gibt, dass es einen Impact auf das Geschäft des Unternehmens haben kann. Und insofern ist es schon so, dass diese Risiken, die geht man nur ein, wenn man wirklich jetzt quasi Akkordstörer oder tatsächlich jemand hat, der aus anderen Gründen jedenfalls definitiv nicht zustimmt, dann muss man das Staruk machen. Aber deshalb ist es immer nur Plan B und man wird nicht anfangen, wenn man 75% Zustimmung hat, aufzuhören, die anderen sich noch entsprechend zu bewegen. Natürlich ist es so, dass es häufig so ist, wenn man die 75% hat, dann ist es auch leichter, die letzten 25% auch zu überzeugen, weil man ja in der Regel sagen muss, irgendwann ist ja die Frage, wer fährt jetzt hier falsch in die Einbahnstraße? Bin ich derjenige oder alle anderen? Und wenn alle anderen sich schon mit dem Konzept angefreundet haben, dann ist es meistens auch überzeugend für die anderen, es sei denn, es gibt spezielle Gründe oder eben, wie gesagt, tatsächlich auch Akkordstörer-Thematik.
Ich komme mal zurück auf diese 100%. Es ist eigentlich egal, 75 oder 100% Lösung den Gläubigern. Da ist ja ein ganz kritischer Aspekt dabei, die Kommunikation. Und was mich mal interessieren würde, wie gehen Sie, Herr Ziegenhagen, denn dabei vor, um einen konstruktiven Dialog zu fördern? Und insbesondere, welche Herausforderungen gibt es mit welcher Gläubiger- oder Stakeholder-Gruppe?
Also das ist tatsächlich so, dass man muss man vielleicht nochmal klarstellen. Rein rechtlich ist es so, dass wir werden in den Schuldscheinrestrukturierungen an Bord geholt für die Schuldscheingläubiger. Allerdings bezahlt uns das Unternehmen, weil es selbst Interesse an der Lösung hat. Das ist nicht anders wie das Konsortium, das sich auch einen Anwalt nimmt, da wird ja auch bezahlt. Das heißt, man muss deshalb eins wissen. Unsere Mandanten sind die Schuldscheingläubiger in dem Fall und das Unternehmen ist in Anführungszeichen der Vertragspartner, mit dem wir verhandeln. Das heißt, wir verhandeln insofern auf der Schuldscheinseite, wenn wir die Koordinierung haben, dann verhandeln wir mit dem Unternehmen, aber wir verhandeln häufig auch mit anderen Kreditgebern. Wenn es ein Konsortium gibt, dann ist es das Konsortium, möglicherweise gibt es Anleihegläubiger. Bei den Anleihegläubigern gibt es ja bereits die gesetzliche Möglichkeit des gemeinsamen Vertreters, das gibt es beim Schuldscheingläubiger nicht. Wir haben das aber insofern initiiert, dass das auch im Rahmen der Fortführung der Sanierung, wenn man dann entsprechende Lösung hat, wir auch danach drin bleiben und entsprechend auch als Schuldscheinvertreter agieren. Insofern sind wir in der Position, dass wir mit den Stakeholdern in Kontakt stehen und vor allen Dingen natürlich mit dem Management und dem Sanierungsberater das Finanzierungskonzept verhandeln, was natürlich am Ende dazu führen muss, dass das Finanzierungskonzept zum Sanierungsgutachten passt. Das ist ja meistens die letzte Schleife, die gedreht wird, dass man das Sanierungsgutachten nochmal auf das finale Finanzierungskonzept anpassen muss. Und dann muss es geschlossen werden im Sinne von, es muss durchgehend durchfinanziert sein, es muss hinten raus eine Lösung geben. Entweder ist das Unternehmen am Ende des Sanierungszeitraums von sich aus wettbewerbsrefinanzierungsfähig oder aber es ist so, dass es unter Umständen auch eine Absicherung gibt über einen potenziellen Investorenprozess, möglicherweise auch noch abgesichert durch eine doppelnützige Treuhand. Und häufig ist es so, dass der CIO, entweder ist er schon da, dann ist das natürlich unser erster Ansprechpartner. Manchmal ist es aber auch die Auflage der Sanierung, dass man den erst gemeinsam zur Zufriedenheit der Kreditgeber aussucht. Das heißt, dann gibt es zum Beispiel den CIO erst etwas später. Er war dann noch nicht da als das Sanierungsgutachten, was immer natürlich ein bisschen der Nachteil ist, dass er dann ein Sanierungsgutachten schon auf dem Tisch hat, was er umsetzen muss. Aber wir wissen alle, dass natürlich im Laufe der Zeit sich das weiterentwickelt und der CIO ist dann tatsächlich die wichtigste Person in der Kommunikation mit den Kreditgebern und auch für uns auf der Schuldscheinseite.
Hast du schon Erfahrungen mit dem Staruk gemacht, Rüdiger, beziehungsweise was hörst du aus der Restrukturierungs-Community von deinen Kollegen, was den Umgang mit diesem Instrument angeht, also gerade auch als Drohpotenzial, um Prozesse anzustoßen?
Also ich selber habe ich noch keine Erfahrung gemacht mit Staruk, aber was mir so auffällt, ist eben diese Möglichkeit, ein Szenario aufzubauen, um diejenigen, die an dem Konzept nicht so mitarbeiten wollen und sich mit engagieren wollen, doch dann vielleicht eher zu überzeugen. Von daher halte ich es für ein sehr gutes Instrument. Wobei es natürlich, wie man es beim Fall Leoni gesehen hat, kann man auch kontrovers darüber diskutieren. Also das ist zweischneidig, wie alles. Leoni wird gefeiert als Staruk-Erfolgsfall, war sicherlich auch fürs Unternehmen die Rettung, hat aber auch durchaus seine Nachteile.
Ich weiß, worauf du anspielst. Das ist ja auch ein Merkmal des Staruk, auch ganz interessant, die Gruppen, die gebildet werden können. Gerade dann, wenn eine Finanzrechtsstudie nicht nur einen Schuldschein betrifft, sondern eben auch die Gesellschafter, / Aktionäre und vielleicht auch noch die Banken oder Anleiheinhaber. Herr Zieger, erklären Sie doch kurz mal, was das mit den Gruppen beim Staruk auf sich hat und warum das vielleicht ein ganz schönes Instrument ist für Prozesstaktiker wie Sie.
Gerne. Also man muss eben zum einen sagen, das Staruk ist tatsächlich ein teilkollektives Verfahren und es wird vom Schuldner gesteuert. Das heißt, der Schuldner ist auch derjenige, der die Gruppenbildung entsprechend hier macht. Und die Frage ist, in welche Rechte muss aufgrund des Sanierungskonzepts eingegriffen werden, um das Sanierungskonzept umzusetzen? Und jetzt nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Wir hatten ja gerade das Thema Brennix. Bei Brennix war es so, dass es ein ganz simpler Eingruppenplan war, weil es gab zwei unterschiedliche Finanzierungen. Beide mussten verlängert werden. Das eine war ein Konsortium, wo man schlicht und einfach leicht schnell verhandeln konnte bis zum letzten Tag. Gab es quasi klar die Verhandlungslösung und es hätte gar keine Staruk-Lösung, da wäre da gar nicht möglich gewesen. Umgekehrt gab es eben nur die Verlängerung, war nur erforderlich für ganz bestimmte Schuldscheintranchen, nur für welche, die in 24 fällig waren. Also gab es nur diese eine Gruppe. Dann war der Eingriff natürlich tendenziell sehr gering. Es gibt im Staruk auch eine Regelung, dass wenn man eben weniger als 18 Monate verlängert, dann wird das als geringer Eingriff gesehen, an dem man auch keine Anforderungen an den Gesellschafter hat, im Sinne von, dass der Gesellschafter zwingend hier einen Beitrag geben muss, raus muss etc., weil das eben nur ein geringer Eingriff ist. So, das ist insofern dann ein ganz simpler Eingruppenplan. Bei Leoni ist es nun ganz anders gewesen, nicht? Da ist es eben so, dass wenn man eben die Erforderlichkeit hat, dass man feststellen muss, dass sogar die Gläubiger einen echten Beitrag im Sinne eines Forderungsverzichts, sei es auch mit Besserungsabrede oder Tausch gegen eines entsprechenden Besserungsinstruments, dann ist es so, dass das ja impliziert, ein Gläubiger verzichtet auf seine Forderung ja nur dann, wenn das Eigenkapital vollständig aus dem Geld ist. Sonst macht es ja keinen Sinn. Also ist die Konsequenz, wenn ich einen Forderungsverzicht in einer Gruppe von Kreditgebern habe, dann muss die Konsequenz eigentlich sein, und so ist auch das Staruk konzipiert, dass man dann insofern sagt, ja, das ist dann aber so, dass dann natürlich die Gesellschafter, die müssen dann letztendlich das wertlose Kapital im Staruk-Verfahren zur Verfügung stellen. Ist auch nicht neu, hatten wir auch schon im Insolvenzplan, wo es genauso geregelt ist. Und insofern ist das eben der Punkt, wo man dann sagt, ja, dann muss es natürlich die Gruppe der Gesellschafter geben, weil ich ja plötzlich in Gesellschafterrechte eingreife. Also ich reduziere, das ist ein ganz typisches Verfahren, was man im Insolvenzplan schon kannte, dass es die Kapitalherabsetzung auf Null und eine Kapitalerhöhung geben wird. Also wenn jetzt nächste Woche irgendwann ein Deal bei Karstadt Galeria rauskommt, dann wird ein Plan gemacht, dann wird das genauso sein. Man wird das alte Kapital auf Null und ein neues Kapital wird durch einen neuen Investor dann entsprechend zur Verfügung gestellt und ist dann quasi eine Bilanzsanierung im Sinne, dass man quasi durch Forderungsverzicht und neues Eigenkapital, was zugleich dann natürlich auch Fresh Money ist, das Unternehmen saniert. Und das ist im Prinzip die Möglichkeit, die im Staruk eben auch ist. Allerdings noch viel gestalterischer, weil ich muss mich ja immer nur auf das reduzieren, was ich überhaupt entsprechend restrukturiere. Zum Beispiel hat Brennix ja zig andere Finanzierungen gehabt, die waren gar nicht in irgendeiner Weise betroffen. Da werden alle Covenants erfüllt, da werden keine Verlängerungen erforderlich, die sollen ganz normal vertragsgemäß getilgt werden etc. Und so kann es eben im Staruk sein. Und das ist der Vorteil des Staruk, dass das Staruk eigentlich genau richtig sich daran orientiert, was ist für die Sanierung erforderlich. Was man dann natürlich kritisieren kann, ist, der Einzige, der im Driver-Seat ist das Unternehmen, der Schuldner. Und das ist jetzt eigentlich auch die größte Diskussion, die wir im Staruk eigentlich momentan haben, ist, wie komme ich überhaupt in Staruk rein? Und zwar nicht im Sinne von drohende Zahlungsunfähigkeit, das ist alles klar, sondern eher im Sinne von, brauche ich zum Beispiel einen Gesellschafterbeschluss? Das ist zum Beispiel die große Diskussion, die wir momentan haben, weil es gibt da Entscheidungen, die jetzt eher zur GmbH waren, die gesagt haben, ich muss quasi, bevor ich eine Anzeige des Staruks, einen Staruk anhängig mache, muss ich einen Gesellschafterbeschluss haben. Wenn ich also im Gesellschafterkreis, Sie können sich vorstellen, wenn ich eine Hauptversammlung mache, bei der AG jetzt bei Leoni eine Hauptversammlung gemacht hätte, natürlich hätte niemand für einen Staruk gestimmt. Insofern war das ein Punkt, den man halt berücksichtigen muss. Ist das erforderlich oder ist es nicht? Bei Leoni hat das Gericht auch klar entschieden, dass es nicht erforderlich war.
Bei Leoni gab es aber einen Winkelzug, der umstritten war. Und ich glaube, das ist auch das, worauf Rüdiger angespielt hat. Es wurden Gruppen gebildet und das Schöne am Staruk ist ja, es müssen nicht alle Gruppen zustimmen. Man kann praktisch, je nachdem wie viele Gruppen man hat, ein oder zwei, ich nenne es jetzt mal Abschreibungsgruppen bilden und dann alle Leute, salopp gesagt, versenken, die eh sozusagen dagegen sind und sie damit ihre Stimmen so ein bisschen auch aus dem Spiel nehmen. Bei Leoni wurde es so gemacht, dass die freien Aktionäre eine Gruppe gebildet haben und der Großaktionär, Pira, eine andere Gruppe. Pira hat zugestimmt, der Finanzrechtsstudierende, die Aktionäre waren dagegen. Da gab es die Argumentation, man hätte eigentlich eine gemeinsame Gruppe bilden müssen, weil Aktionär ist Aktionär und es gab auch gute Gründe, warum man das so gemacht hat. Gab es da eine Entscheidung richterlicherseits oder so, die gesagt hat, man hat im Prinzip als Unternehmen oder als steuernder Anwalt die totale Freiheit, wie man diese Gruppen machen kann. Sprich, war das okay, was bei Leoni lief, auch juristisch?
Ja, absolut. Und zwar deshalb, weil es auch vollkommen falsch interpretiert wird. Es hätte 0,0 Unterschied gemacht, wenn man eine Gruppe gebildet hätte. Im Gegenteil, es war sogar ein Vorteil für die Aktionäre, die dagegen waren, weil hätte man eine Gruppe gebildet, dann wäre es so gewesen, dass unter Umständen, also nach der Anwesenheit jedenfalls, sogar die Zustimmung möglich gewesen wäre unter Umständen. Jedenfalls hätte die Mehrheit, hätte sogar in der Gruppe für den Plan gestimmt, weil Herr Pira mit seinen Stimmen deutlich mehr Stimmen gehabt hätte als die anderen. Es wäre trotzdem in der Gruppe wahrscheinlich nicht zu den 75% gekommen, weil er wäre da wahrscheinlich der Einzige gewesen, der zugestimmt hat. Aber es hat 0,0 Unterschied gemacht. Das war kein Cramdown, der dadurch ermöglicht war, 2:1. Wenn die Gruppen 1:1 gewesen wäre, wäre es der Cramdown ganz genauso bestätigt worden. Weil der Cramdown, erstens, ich brauche nicht die Mehrheit der Gruppen. Ich brauche nur eine Gruppe. Es reicht aus, eine Gruppe, eine Gläubigergruppe gegenüber den nachrangigen Gesellschaftern. Das heißt, die Bestätigung wäre 1:1 gewesen. Und man hat insofern, und das ist die Diskussion, die haben wir auch in anderen Verfahren jetzt gesehen, die auch nach Leoni kamen, dass es unterschiedlich gehandhabt wurde. Es ist immer die Frage, kann ich jemanden in der gleichen Gruppe lassen, der entweder direkt oder mittelbar ein Bezugsrecht bekommt in den Plan für die neuen Aktien. Und Herr Pira hat sich ja unterschieden, dass er quasi anders als die anderen ja das Bezugsrecht alleine hatte und das Bezugsrecht wurde ja ausgeschlossen für die anderen, weil sonst hätte er nicht investiert und sonst hätten auch die Banken die Finanzierung hier entsprechend so nicht fortgeführt, weil sie wollten natürlich einen neuen Ankerinvestor haben und das war die Lösung. Aber was insofern unrichtig dargestellt wird, ist, dass hier quasi das irgendein Trick war mit drei Gruppen. Das ist nicht der Fall. Das wäre 1:1 genauso bestätigt worden mit zwei Gruppenplan. Es gab auch genug andere Fälle und es ist eben so, dass ich sogar bei entsprechend zwei Gruppen eben wie gesagt 1:1, da muss ich eben nicht, ich muss nicht eine dritte Gruppe bilden, um dann einen Cramdown machen zu können. Ich kann sogar einen Cramdown machen mit einem Zwei-Gruppenplan. Und es ist so, dass insofern wichtiger tatsächlich eher nochmal die Frage war, ist eben die Möglichkeit, dass der Schuldner, also nehmen wir an, gerade jetzt ein CIO ist drin, CIO sagt, meine beste Lösung ist gegenüber der alternative Insolvenz, ist das Staruk. Und dann ist die Frage, die momentan alle beschäftigt, ist es dann erforderlich, nochmal eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, obwohl gegenüber der Insolvenz das Staruk die bessere Lösung ist? Und da ist ganz klar aus meiner Sicht der Punkt, dass spätestens dann, wenn der Zeitpunkt kommt, wo ich dann in die Überschuldung komme, weil ich innerhalb des 12-Monats-Zeitraums drohend zahlungsunfähig werde, muss es die Möglichkeit geben, noch die Option Staruk vor der Option Insolvenz zu haben. Für jeden CIO muss es diese Möglichkeit geben. Umgekehrt wird jeder, der die Möglichkeit hat, einen Gesellschafterbeschluss zu haben, wird ihn haben. Für die Aktiengesellschaft gibt es jetzt schon mehrere Entscheidungen, bei Leoni ja auch, dass man keinen Hauptversammlungsbeschluss braucht. Aber wie gesagt, für die GmbH gibt es da noch entsprechend auch andere Entscheidungen. Insofern muss man da tatsächlich noch warten, bis das mal höchstrichterlich entschieden ist. Aber wir würden jedenfalls immer so beraten, dass spätestens dann, wenn das Risiko eines Pflichtantrags wegen Überschuldung kurz bevorsteht, dass dann auf jeden Fall die Staruk-Option eine ist, die die Geschäftsführung ziehen muss, auch unter den jetzigen Regelungen in § 1 folgende Staruk.
Ganz interessante Einordnung vom Praktiker. Das heißt, würden Sie sagen, dieses Thema der Gruppen ist gar kein taktischer Vorteil für die Restrukturierer von Schuldscheinen, sondern vielleicht eher eine Komplexität, die reingebracht wird in den Prozess?
Ja, es ist die Gruppen sind eher wichtig und eher entscheidender, nicht gegenüber der Gesellschaftergruppe, so wie das jetzt bei Leoni ausgeführt wurde, sondern es ist eher wichtiger in der Gestaltung, wenn ich jetzt verschiedene Gläubiger mit verschiedenen Sicherheiten habe. Dann ist es im Prinzip, kann die Gruppenbildung sehr wohl eine große Rolle spielen und kann eben dazu führen, dass das Gericht unter Umständen ein Cramdown gegenüber einer Gläubigergruppe entsprechend macht. Nehmen wir an, es gibt eben die besicherten Gläubiger, es gibt die unbesicherten Gläubiger und es gibt die Mezzanin-Gläubiger. Und dann kann es eben gut sein, dass gerade da die Gruppenbildung entsprechende Rolle spielt und dass unter Umständen auch nochmal in der Gruppe der unbesicherten und der besicherten Gläubiger auch nochmal Unterschiede gemacht werden hinsichtlich der Fälligkeitsstruktur oder der Besicherungsstruktur. Da kann deutlich mehr taktisch die Rolle spielen. Was ich eher unbeachtlich finde und nicht relevant finde, ist halt das Thema der Gesellschaftergruppe. In der Regel ist es eine Gesellschaftergruppe, aber es kann eben mal, so wie eben bei Leoni, wenn eben nur ein Gesellschafter ein bestimmtes Recht nach dem Plan bekommen soll, unterscheidet er sich, und das ist ein Unterscheidungsmerkmal, was sachgerecht sein kann, ihnen eine andere Gruppe zu packen, ändert aber nichts daran, dass der Cramdown genauso mit der einen Gruppe möglich gewesen wäre.
Das klingt, als ob Sie eigentlich auch relativ happy wären mit dem Starock.
Ich bin happy mit dem Starock. Man muss sagen, dass wir brauchen, glaube ich, tendenziell war es ja eher enttäuschend angelaufen. Die ersten 2 Jahre Starock waren ja wenig Fälle. Und ich sehe schon momentan auch in meiner Praxis, das war aber auch schon letztes Jahr so, dass wir viele Starock-Verfahren vorbereiten, sie dann aber teilweise doch nicht benötigen, weil wir uns einigen. Und das ist ja nochmal was, was wir quasi so am Anfang hatten, dass das Starock auch eine Vorwirkung hat für die konsensuale Sanierung. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich jetzt noch mehr Starock-Fälle sehen werden, weil wir einfach noch viel mehr Amend- und Extend-Fälle sehen, wo momentan eine normale Refinanzierung nicht möglich ist und wo auch ein normaler M&A-Investor nicht dasteht, weil auch dieser Markt momentan noch nicht so wieder angelaufen ist, dass man sagt, das sind die Lösungen. Das heißt, wir werden viele Fälle haben, die sind erstmal eine Zwischenlösung, Amend und Extend. Und da gibt's dann unter Umständen eben immer die Absicherung, dass einer nicht zustimmt und dass man eine Starock braucht.
Ich habe zum Schluss noch eine kleine Schnellfragerunde mit der gleichen Frage für euch beide, aber mit unterschiedlichen Perspektiven. Man kann ja die These haben, dass die Einführung des Starock und die dadurch verbesserte Restrukturierung von Schuldscheinen dieses Instrument für CFOs noch populärer gemacht hat, weil im Prinzip die wesentliche Downside jetzt weg ist, und mit CFOs meine ich jetzt auch CIOs, für Investoren aber weniger populär, weil jetzt plötzlich, sagen wir, ihre Machtposition als Störfaktor dadurch auch ein Stück weit entwertet wurde. Frage an Sie, Herr Ziegenhagen, aus Sicht der Investoren, würden Sie sagen, dass durch dieses Starock-Thema der Schuldschein für Investoren etwas an Attraktivität eingebüßt hat?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sogar sagen, dass man braucht ja für die Sondersituation eine Lösungsmöglichkeit. Und insofern ist es ja besser für den Schuldschein, wenn ich als Schönwetterprodukt auch für die Krise eine Lösung habe. Und das Starock ist nichts anderes als das Schuldverschreibungsgesetz für Anleihegläubiger, der Restructuring Plan in UK. Und wenn wir in Deutschland bleiben wollen und unser Restrukturierungsstandort Deutschland auch wenigstens für die deutschen Restrukturierungsfälle wettbewerbsfähig sein soll, dann ist das genau das richtige Instrument. Und für die Investoren ist es eigentlich sogar besser. Und es zeigt im Übrigen auch, dass in unseren Restrukturierungsfällen wir, wenn wir restrukturieren und eine Sanierungsvereinbarung oder einen Starock-Plan haben, dann führen wir immer gleichzeitig das Mehrheitsprinzip für die Schuldscheingläubigergruppe ein. Und das wird auch angenommen, weil es nämlich das Interesse der Schuldscheingläubiger selbst ist, nicht unter Umständen immer von einem abhängig zu sein, der sagt nein und man hat keine Lösung. Das heißt, wir sehen, dass gerade für eine Krisen- und Sanierungslösung Mehrheitsprinzipien auch untereinander sehr akzeptiert sind. Und dann streitet man sich noch, was ist das Quorum? Ist es 2/3? Ist es 3/4? Ist es einfache Mehrheit? Aber wir haben in allen Schuldscheinrestrukturierungen mit der Lösung immer das Mehrheitsprinzip eingeführt. Das heißt, es ist nicht so, wir gehen in eine Sanierung und haben dann plötzlich wieder den bilateralen Schuldschein, wo jeder alleine was entscheidet, sondern wir haben dann in der Regel eine Koordinierung und gemeinsame Lösung. Das ist auch der Grund, warum wir als Schuldscheinvertreter dann diese Sanierung begleiten. Und das zeigt, dass meines Erachtens Starock auch für die Investoren sogar am Anfang sogar eine bessere Variante ist, weil sie wissen dann wenigstens, es gibt auch eine Lösung, ohne dass sich quasi ein Einzelner das verhindern kann.
Danke. Rüdiger, wie siehst du das für die operativen Manager, CFO, CRO? Sind Schuldscheine jetzt dadurch weniger giftig, weniger toxisch geworden?
Also ich glaube, durch das Staruk hat sich auf jeden Fall die Situation in der Restrukturierungslandschaft in Deutschland verbessert. Wir haben ja lange darauf gewartet, bis es überhaupt mal soweit war. Und jetzt ist es da, dann gab es ja die schon genannten Anlaufschwierigkeiten und jetzt dann zwei prominente Fälle. Und ich glaube, dass auf jeden Fall von großem Vorteil ist, weil es dem Management, auch dem CRO, wesentlich mehr Spielraum gibt für die eigentliche Tätigkeit. Und ich glaube auch, dass es insgesamt für die Darlehensgeber auch ein Vorteil ist, weil es eben diese höhere Flexibilität bietet. Wie gesagt, es ist immer zweischneidig, dieses Schwert, aber für mich überwiegen hier ganz klar die Vorteile.
Das ist eine sehr schöne Einordnung. Man kann fast sagen, endlich mal ein Gesetz, das auf einhellige Zustimmung stößt, wo kein Stakeholder große Negativpunkte dafür hat. Trotzdem haben wir hier die einen oder anderen Kritikpunkt deutlich eingeordnet und ich glaube auch konstruktiv eingeordnet. Und vielleicht hilft uns das ja auch, dieses ganze Thema Staruk und Schuldschein ein bisschen besser zu verstehen. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, in der guten halben Stunde hier unserer Podcast-Folge die eine oder andere These hinterfragt. Dafür danke schon mal. Rüdiger, hast du was gelernt?
Also ich habe sehr viel gelernt, gerade auch nochmal diese klare Einordnung bezüglich der Gruppierungen. Das war nochmal sehr interessant und aus meiner Sicht war das ein extrem wertvoller Podcast. Vielen Dank, Herr Ziegenhagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal ein Update machen könnten. Wenn es noch mehr Fälle gibt, bin ich der gleichen Meinung wie Sie. Das wird sicherlich zunehmen in diesem Jahr. Und da gibt es sicherlich wieder Stoff für eine weitere Episode.
Ja, Herr Ziegenhagen, Nick, da steht unsere Verabredung, wenn die Amend-and-Extend-Schuldscheine zum nächsten Amend-and-Extend anstehen, dann sehen wir uns hier wieder. Ich schließe mich Rüdiger an. Vielen Dank, Andreas Ziegenhagen, für Ihren Besuch heute hier bei Turnaround.
Ja, vielen Dank auch.
Und vor allem dafür, dass es wirklich kein juristisches Seminar wurde, sondern sehr, sehr gute Einordnung. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, Ihnen da draußen auch. Und damit verabschieden wir drei uns von Ihnen für heute bei Turnaround. Wir danken für Ihre Zeit und Ihr Interesse und vielleicht ja bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.